Herzlich willkommen zu den Heimatspuren, der Podcastreihe aus dem Projekt Heimathub für den bayerischen Untermain und Main-Spessart. Hier erwarten Sie packende Erzählungen, inspirierende Forschung und persönliche Einblicke in die Geschichte unseres Heimatgebiets. Digital, analog, miteinander. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Mein heutiger Gast ist Frau Dr. Lina Schröder. Sie ist Historikerin für europäische Regionalgeschichte und vergleichende Landesgeschichte an der Julius-Maximilian-Universität in Würzburg und ist seit kurzem auch habilitiert an der Universität in Salzburg und hat eine Monographie, das soll unser heutiges Thema sein, über den Karlgrund veröffentlicht. Der Titel ist Schnittstelle Karlgrund, ein Grenzraum ohne Grenzen als Bühne spätmittelalterlicher Reichs-, Regional- und Lokalpolitik. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Frau Lina Schröder.
Vielen Dank, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
Ihr Lebens- und Berufsweg startete in Krefeld, wo Sie aufwuchsen, und in Essen. Dort studierten Sie Lehramt mit den Fächern Spanisch und Geschichte. Nach ihrem Referendariat zog es sie aber in die Forschung und die Lehre an der Hochschule. Wann hat sie die Neugierde denn gepackt, um diesen Weg einzuschlagen?
Tja, die Universität war ein Ausweg, weil ich erstens nicht schwer krank und zweitens auch nicht schwanger war. Ich hatte im Referendariat meine Schwierigkeiten, was nicht an den Kindern und ihrem Lernen, sondern an den sonstigen Umständen lag. Die Promotion war die dritte Möglichkeit, das Referendariat abzubrechen und es gegebenenfalls später wieder aufnehmen zu dürfen. Denn einfach so unterbrechen war damals in Nordrhein-Westfalen nicht möglich. Ich hatte nun Glück, dass gerade in Essen am Lehrstuhl für die Landesgeschichte Rhein-Maas eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin frei wurde. Der damalige Lehrstuhlinhaber Jörg Engelbrecht kannte mich aus dem Studium, da ich bei ihm meine Examensarbeit geschrieben hatte, und bot mir die Stelle an. Im Rahmen meiner Tätigkeiten am Lehrstuhl habe ich dann festgestellt, dass mir an der Universität die Kombination aus Lehre und Forschung unglaublich viel Freude bereitet. Mir macht die Lehre nach wie vor unglaublich viel Spaß, aber ich forsche tatsächlich auch sehr gerne. Deshalb habe ich dann schon während der Promotion beschlossen, den nun eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Es war also ein sehr glücklicher Zufall, dass ich in der Forschung gelandet bin.
Sie publizieren und lehren an Universitäten, sind durch und durch Wissenschaftlerin, die den Dingen auf den Grund geht. Aber Sie schätzen ebenso die Arbeit der engagierten HobbyhistorikerInnen, suchen auch den Austausch, um deren Perspektive mit einzubinden. Machen die Begegnungen mit diesen Menschen in den Regionen die Arbeit lebendiger? Und welche Begegnungen waren hier für Sie besonders inspirierend, zum Beispiel bei der Arbeit zu Ihrer Monographie Schnittstelle Karlgrund?
Wie schon angedeutet, habe ich meine wissenschaftliche Karriere in der Landesgeschichte begonnen und das nur deshalb, weil gerade da eine Stelle frei wurde. Während meiner Essener Zeit habe ich dann für mich festgestellt, dass auch das ein sehr glücklicher Zufall war. Denn die Landesgeschichte zeichnet sich im Gegensatz zu anderen historischen Fachdisziplinen durch drei Dinge aus. Erstens das epochenübergreifende Arbeiten, zweitens das interdisziplinäre Arbeiten sowie drittens das, ich nenne es einmal, interinstitutionelle Arbeiten. Nur wenige Fachbereiche sind in der Geschichtswissenschaft so wie Landes- und Regionalgeschichte angelegt, dass sie als Schnittstelle zwischen rein wissenschaftlichen und Laieninstitutionen, sprich lokalen Vereinen, Archiven, Museen etc. auftreten können. Und wie bereichernd das sein kann, habe ich zunächst im Rahmen meiner Dissertation feststellen dürfen. Thematisch ging es da um den Rhein-Maas-Schelde-Kanal, dessen Bau nach dem Zweiten Weltkrieg von deutschen, niederländischen und belgischen Akteuren fokussiert wurde. Unter anderem war auch die Rheinstadt Neuss an diesem Kanal interessiert, weshalb mich meine Wege in das Neusser Stadtarchiv führten. Das Archiv hatte eine öffentliche Vortragsreihe und lud mich ein, zu diesem Thema zu referieren. Am Tag meines Vortrags, es war tiefster Dezember, war es unglaublich kalt. Es schneite und war wirklich sehr ungemütlich. Mein Vortrag fand um 19 Uhr statt. Auf dem Weg zum Archiv dachte ich mir, dass ich es weiß Gott niemanden verübeln könnte, der dem Vortrag heute fernbleibt. Als ich ankam, bot sich mir jedoch ein überraschendes Bild. Es war rappelvoll, die Organisatorinnen mussten noch Stühle herantragen, um alle unterzubekommen. Nach meinem Vortrag entspann sich dann eine lebhafte und intensive Diskussion, die am Ende durch die Veranstalterschaft zwangsbeendet werden musste, damit die Referentin, also ich, nun auch endlich einmal einen Schluck Wein bekäme. Ich hatte einen unglaublichen Spaß und habe selten so ein interessiertes und engagiertes Publikum bei einem Vortrag gehabt. Denn hier sind die Leute gekommen, die wirklich für das Thema brannten, denen das grausliche Wetter völlig egal war. Sie kamen nicht, weil ein ungeschriebenes Uni-Gesetz ihnen gesagt hat, dass sie sich nach einem langen Arbeitstag, womöglich noch aus Karrierezwecken, jetzt noch einen Vortrag anhören müssen. Diese Erfahrung war mit ein Grund, dass ich am Ende der Landesgeschichte treu geblieben bin und in diesem Kontext meinen Fokus auf die europäische Regionalgeschichte erweitert habe. Um also den Kern Ihrer Frage zu beantworten, ein zentraler Punkt ist das ehrliche Interesse an der Sache. Den engagierten Hobbyistinnen geht es um die Sache. Hinzu kommt dann die oftmals tatsächlich vorhandene lokale Expertise, die mir auch jetzt im Kontext meines Karl-Grund-Projektes eine wertvolle Unterstützung war. Im Gegensatz zu mir als Externe kennen die Menschen vor Ort den Raum, um den es geht. Sie haben viel Ausdauer, wenn es um die Entdeckung besonderer Schriftstücke geht. Und da sie oftmals viel mehr Zeit als ich haben, können sie viele tolle Archivfunde dem Zufall überlassen. Wenn dann, wie im Karl-Grund-Projekt, diese Menschen bereit sind, ihr Insiderwissen mit mir zu teilen, geben sie mir wertvolle Impulse, die mir dann helfen, auch auf Dinge zu achten, die ich sonst möglicherweise gar nicht wahrgenommen hätte. Gerade diese Zugewandtheit der lokalen Forscherschaft des Karl-Grunds hat mir beim letzten Projekt besonders viel Freude bereitet.
Karl-Grund ist eine Kulturlandschaft, die sich von der Quelle an der Bamberger Mühle über 30 Kilometer bis nach Kahl am Main zur Mündung erstreckt. Von Schulkrippen bis nach Kahl geht sogar eine eigene Bahnlinie, die Karl-Grund-Bahn, die man vor Ort die Bembel nennt. Die Landschaft ist in drei große Teile aufgeteilt, in den oberen, mittleren und unteren Karl-Grund. Der obere Karl-Grund hat den Zentralort Schulkrippen, um den sich fächerartig herum die anderen Ortschaften gruppieren. Es ist eine sehr offene Landschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie dann abrupt in den Hochspessart mit seinen dunklen Wäldern übergeht. Kulturell gibt es einige spannende zu sehen. In Schulkrippen zum Beispiel Ernstkirchen mit der rätselhaften mittelalterlichen Reliefplatte. In Sommerkahl die Grube Wilhelmine, ein Kupferbergwerk, ein ehemaliges. Und in Western, in Unterwestern, ist der ehemalige EU-Mittelpunkt zu bewundern. Danach folgt der mittlere Karl-Grund mit Mömbris und seinen 18 Ortsteilen. Das ist eine typische Übergangslandschaft, die teilweise offen ist, teilweise aber auch schon von Wald dominiert ist, nämlich von dem Gneisriegel des Hahnenkammes, der zum Main abgrenzt und der 436 Meter hoch ist. Das bekannteste an Mömbris ist sicherlich der Ortsteil Brücken, der direkt an Hessen angrenzt. Und hier ist die sogenannte Hessenkurve eine eigene Geschichte, die von den beiden Bundesländern Hessen und Bayern und ja einer kleinen Landübergabe erzählt. Es folgt dann der untere Karl-Grund mit Alzenau, mit der Stadt Alzenau, die natürlich bekannt ist für den Wein aus Michelbach, aus Hörstein und aus Wasserloos und natürlich mit der Burg, die mitten in Alzenau steht. Richtung Main kommen dann die großen Seen, die Badeseen, in denen früher Kies gefördert wurde. Und dann ist da Kahl am Main, das die Kahlmündung mit mehreren Mühlen bereichert. Und an der Kahlmündung direkt haben wir auch eine Auszeichnung, denn hier befindet sich mit 101,5 Metern der tiefste Punkt Bayerns. Das Buch Schnittstelle Karlgrund von Lina Schröder erzählt von dieser Kulturlandschaft, besonders von ihrer Geschichte im Mittelalter. Und wer die Landschaft verstehen will, der sollte dort unbedingt mal reinschauen, denn der Zusammenhang des Ganzen wird hier sehr gut erläutert.
In vielen Ihrer Forschungsprojekte gehen sie in Regionen, in kleine Raumeinheiten und erkunden ihre Themen aus regionalhistorischer Sicht. Dabei gehen sie auch auf die Menschen in den Regionen zu, sei es um die Expertise zu ihren Forschungen zu hören und einzubinden, sei es um deren Sicht als Oral History einzubinden. Welche Chancen sehen Sie darin, die Menschen vor Ort einzubinden? Wie lässt sich Ihre Forschung im Sinne der Citizen Science weiterentwickeln? Und kennen Sie hierzu vielleicht ein besonderes Beispiel?
Sehen Sie, das machen wir mangels Zeit eben eigentlich viel zu wenig. Wir gehen in die Region, aber vor allem gedanklich, es sei denn, wir haben irgendwann eine feste Stelle und sind daher tatsächlich vor Ort eingebunden, zum Beispiel eben im Rahmen einer landes- bzw. regionalhistorischen Professur. Aber gerade Projekte wie Schnittstelle Karlgrund oder auch mein Urlaub 2019 im Elsass zeigen, wie wertvoll es ist, die jeweiligen Forschungsplätze tatsächlich aufzusuchen. Mein Besuch im Elsass hat mir so auf eine ganz spezielle Art vor Augen geführt, was Grenzregion bedeutet. Eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich am Schreibtisch hätte niemals machen können, die mich aber für meine weiteren Forschungen sehr inspiriert hat. Insgesamt hängt der Austausch mit den Menschen vor Ort natürlich immer von der Forschungsepoche selbst ab. Sprich, Oral History macht in der Regel nur dann einen Sinn, wenn das Projekt in der Zeitgeschichte angesiedelt ist. Ich plane gerade ein solches Projekt zu maritimen Regionen, ein regionalgeschichtliches Forschungsdesiderat. In diesem Rahmen möchte ich Seeleute, die in den 1960er bis 80er Jahren gefahren sind, befragen. Solche Interviews sind dann für mich weitere Puzzlestücke im Rahmen des großen Ganzen und helfen mir, meine Fragen, in diesem Fall rund um maritime Regionen, aus einer Multiperspektive zu beantworten. Wenn ich in eine Region gehe, bedeutet das aber auch, dass ich ganz unterschiedliche Forschungen, die mein Thema betreffen, zusammenführen kann, also etwa auch Befunde anderer Disziplinen, wie in der Archäologie oder Geographie. Ich treffe hier automatisch auf Arbeiten anderer Disziplinen. Gerade diese Möglichkeit war im Kontext der Schnittstelle Karlgrund so verlockend und hier sehe ich tatsächlich auch Ansatzpunkte, Citizen Science weiterzuentwickeln. Nicht nur gestatten eine Bandbreite verschiedener Disziplinen mehr Menschen, sich einzubringen. Nicht alle sind schließlich daran interessiert, stundenlang im Archiv zu sitzen. Initiativen wie das Archäologische Spessart-Projekt, ein An-Institut der Uni Würzburg, ermöglichen also auch ein Einbeziehen von Menschen, die zum Beispiel lieber im Feld herumlaufen und graben. Citizen Science bedeutet für mich aber auch die zwanglose Realisierung eines epochenübergreifenden Arbeitens. Landes- und Regionalgeschichte stehen, wie eingangs schon gesagt, explizit dafür, wenngleich viele landesgeschichtliche Lehrstühle einen dezidierten Epochenschwerpunkt bedienen, an der Uni Würzburg etwa die fränkische Landesgeschichte mit einem Schwerpunkt auf das Mittelalter. Diese Auslegungen beschränken in der Realität dann in der Praxis epochenübergreifendes Arbeiten dergestalt, dass am Ende doch ein relativ kleiner zeitlicher Ausschnitt rund um das Mittelalter Eingang findet. Citizen Science kann nun zur Perspektiverweiterung helfen, da Hobbyistinnen in der Regel an keine Epoche gebunden sind und sich oftmals viel leichter damit tun, auch einmal in eine andere Epoche zu schauen. Ich selbst bemühe mich in meinen Forschungen genau darum. Bisher habe ich mir so den Zeitraum vom Hochmittelalter bis zum 20. Jahrhundert erarbeitet. Die Antike möchte ich mir in den kommenden Jahren noch draufschaffen. Auf diese Weise bin ich sicher nicht im Sinne einer Epochenhistorikerin Expertin für eine Epoche, bin aber dazu in der Lage, eine ganzheitliche Betrachtung eines Forschungsthemas anzubieten. Das ist besonders bezüglich uns interessierender Kontinuitäten, Transformationen und Brüche zentral. Im Kontext der Schnittstelle Karlgrund war dies etwa in Bezug auf den Grenzraum ohne Grenzen wichtig, denn heutzutage haben wir ein völlig anderes Grenzverständnis als zum Beispiel die Menschen im Spätmittelalter. Dessen muss man sich bewusst sein und wenn man im Rahmen von Citizen Science unterwegs ist, muss man als Profi dazu in der Lage sein, genau das auch den engagierten Menschen vor Ort rüberzubringen. Ich sehe in Citizen Science jedoch auch eine Chance, junge Menschen für die Wissenschaft zu begeistern bzw. ihnen zu ermöglichen, sich auszuprobieren, wo potenzielles Interesse sein könnte. Es wäre meines Erachtens daher auch sinnvoll, diese Art der Erforschung des eigenen Lebensraumes an die Schulen oder Universitäten zu tragen, was ja vom ASB auch schon gemacht wird. Und damit am Ende dann auch Profis wie wir einen Zugang finden und in einen Dialog mit der lokalen Expertise kommen können, braucht es meines Erachtens Koordinierungsstellen, also Institutionen, die dieses Wissen sammeln und dann Anlaufstelle für gleichermaßen interessierte Laien wie Profis sind, Kontakte herstellen und vermitteln.
Vielen Dank. Es ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil neben dem ASP ist ja auch Heimathub und der Digitalladen eine niederschwellige Anlaufstelle für genau für Laien, für Geschichtsinteressierte aus der Region, die eben auch Teil werden wollen und ihre Geschichte archivieren möchten, weitererzählen möchten. Und also in meiner Erfahrung ist, dass es immer mehr so kleine Projekte einfach gibt, um Bürgerbeteiligung zu gewährleisten, zu ermöglichen. Und das haben Sie ja auch gerade angesprochen, dass Sie das ja auch für wichtig erachten und auch gerade in Bezug, um die Jugend auch einzubinden.
Das ist für mich tatsächlich auch sehr spannend gewesen, deswegen heute hier zu sein. Ich wäre zum Beispiel auf Heimathub und so weiter überhaupt nicht gestoßen, wenn ich eben nicht dieses Projekt gemacht hätte. Und das ist, glaube ich, ein Problem noch aus Sicht, wenn ich jetzt aus Sicht des Profis spreche, dass wir an den Universitäten eben viel zu wenig von solchen Projekten mitbekommen. Also in der Landes- und Regionalgeschichte noch viel eher, weil wir da eben drauf gepolt sind, auch mit außeruniversitären Institutionen zu arbeiten und eben auch mit in Anführungszeichen Nicht-Profis. Aber insgesamt gesehen ist die Uni mehr oder weniger, ist so mein Eindruck, eine Forschungsinsel, eine Forschungslandschaft, die sehr gerne innerhalb von sich selbst kommuniziert und mit relativen Scheuklappen herumläuft. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass solche Projekte existieren und tatsächlich auch solche Projekte sich vernetzen und es irgendwelche Schnittstellen gibt, wo wir das auch bewusst mitkriegen, dass da was läuft, um dann vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren.
Okay, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wir gehen nochmal zurück in den Kahlgrund, den Sie ja jetzt einige Jahre immer wieder beschäftigt hat. Wenn Sie in die Zeit zurückreisen könnten, um Ihre Forschungen noch zu vertiefen, wo hätten Sie landen wollen und welchen Aspekt Ihrer Arbeit zum Kahlgrund als Grenzraum ohne Grenzen möchten Sie den Hörerinnen und Hörern und den Leserinnen und Lesern besonders ans Herz legen?
Ich würde gerne in das Jahr 1405 zurückreisen, als verschiedene Burgen in der Wetterau und im Karlgrund durch König Ruprechts Initiative im Februar zerstört wurden. Nur der Burg Hauenstein wurde im Februar ein Aufschub bis Mai gewährt. Das heißt, die Zerstörung wurde, wie bei allen anderen Burgen auch, angekündigt, aber erst im Mai vollzogen. Die 2017 durchgeführten Ausgrabungen bei der Burg Hauenstein haben nun ergeben, dass offensichtlich ein großer Teil der wertvollen Ausstattung in einem vorgelagerten Fachwerkhaus ausgelagert worden ist. Was darauf schließen lässt, dass tatsächlich ein Transfer der Objekte geplant war. Dieser fand jedoch offensichtlich nie statt, denn das Fachwerkhaus brannte ebenfalls ab. Ein Großteil der Gegenstände wurde unter dem Schutt begraben und jetzt wieder ausgegraben. Wie es dazu kam, lässt sich nicht erklären. Gerne würde ich wissen, ob es ein Versehen oder ob es den Akteuren am Ende gleichgültig war, denn es wurden offensichtlich später auch keine Anstalten unternommen, nach den verschütteten Objekten zu graben. Tja, und was lege ich den Hörerinnen und Leserinnen besonders ans Herz? Ich würde mich freuen, wenn am Ende vielleicht die Erkenntnis bleiben würde, dass einzelne Ereignisse, wie zum Beispiel die Burgenzerstörung 1405, früher wie heute oftmals Ergebnis komplexer Zusammenhänge darstellen. Sie lassen sich selten auf eine oder zwei Personen oder Umstände zurückführen. Nicht selten spielen auch Zufälle mit rein. Beispielsweise die Burgenzerstörung nur als Konfliktergebnis zwischen Königtum und Mainzer Erzbistum zu verstehen, würde so zu kurz greifen. Stattdessen lässt sich der Karlgrund in seiner Genese vor allem durch das Zusammenwirken von Wetterau und dem Spessart als Teilraum Frankens verstehen, analytisch gesprochen eben als regionale Schnittstelle.
Mhm. Vielen Dank. Mir fällt gerade noch eine Frage ein, die mich interessieren würde. Was glauben Sie, warum ist Regionalgeschichte wichtig? Warum sollte man sich damit beschäftigen?
Naja, wie ich schon gesagt habe, Regionalgeschichte ist natürlich einerseits was sehr Spezifisches, was eben erstmal in den Ort, also vor Ort die lokale Perspektive und die eben als Region, wobei man also einfängt, wobei man sagen muss, dass Region ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert ist. Was aber nicht heißt, dass es vorher keine Region gab. Also das sieht man ganz schön jetzt bei Schnittstelle Karlgrund. Man sieht, dass es Akteure gibt, die schon vorher, ohne dass sie sagen, wir sind jetzt eine Region, in irgendeiner Art und Weise miteinander kooperiert haben, sei es durch Stadtbünde, durch Landfriedensbünde und durch adlige Netzwerke. Und das heißt, es war schon irgendwie immer, dass eben über den lokalen Ort hinaus, über eine Stadt, über ein Kloster kommuniziert miteinander wurde und dass Bezüge hergestellt worden sind. Und wenn man diese Bezüge im Kleinen betrachtet, geben sie Aufschluss über große Zusammenhänge. Das heißt aber nicht, und das will ich ausdrücklich dazu sagen, dass Region sozusagen ein Fallbeispiel ist für die große Geschichte, was sehr oft von den Epochenhistorikerinnen so gesehen wird, nach dem Motto, dann liefert ihr mal eine kleine schöne Fallstudie, aus der wir dann unsere Schlüsse ziehen. Also so nicht, ne? Weil jede Region hat spezifische Dinge, sei es in der Geografie, sei es in der administrativen Entwicklung. In der einen Region war die Kirche ein stärkerer Akteur, in der anderen waren vielleicht die Städte stärker, was die Bestimmung und Strukturierung auch anbelangte. Man sieht es, wenn man vergleicht, beispielsweise, ich habe jetzt eine Studie abgeschlossen in meinem HBILD-Projekt zu Oberfranken, zur Stadt Seslach im Vergleich zum Rhein-Maas-Raum, Kleve, wo man zum Beispiel die Kirchenorganisation sich angeschaut, also wo ich die mir angeschaut habe und festgestellt habe, dass zum Beispiel in Oberfranken die Kirchen alle einen Heiligenmeister hatten und das war in Kleve überhaupt nicht der Fall, weil einfach eine andere Organisation war und ein Heiligenmeister war halt von städtischer Seite, es war keiner aus der Kirche, sondern von städtischer Seite jemand, der vom Rat, vom Stadtrat beauftragt worden ist, das Kirchenvermögen zu kontrollieren. Und das hat man halt in Oberfranken beispielsweise sehr oft gehabt und in Kleve im Rhein-Maas-Raum beispielsweise gar nicht, was wiederum mit den Kirchenorganisationen zusammenhängt und was sich wiederum auf die Organisation von Kirche allgemein dann auswirkt. Und diese regionalen Besonderheiten sind das, was im Zentrum stehen. Also wir suchen eigentlich immer gezielt nach Unterschieden, weshalb wir uns auch nicht als Fallstudie eignen, sondern manchmal ergeben sich dann Gemeinsamkeiten, aber mitunter auch nicht. Das ist dann, ja, muss man gucken.
Vielen Dank, Frau Schröder, dass Sie hier waren und uns an Ihrer Arbeit teilhaben lassen. Ihre Monographie Schnittstelle Karlgrund wurde vom Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg e.V. herausgegeben, ist auf deren Homepage auch zu erwerben und auch in allen Buchhandlungen. Wir werden den Titel auch noch in den Shownotes verlinken. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war der Podcast aus dem Projekt Heimathub in Kooperation mit dem Archäologischen Spessartbund. Vielen Dank an Max Koch und Stefan Frisch für die Aufnahmen der Musik, an Katrin Will für die Moderation und an Sie fürs Zuhören. Machen Sie's gut. Für weitere spannende Geschichten besuchen Sie www.heimathub.de. Bis zum nächsten Mal.